Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport.
Bequemlichkeit ist der Feind des Fortschritts. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mental Darts Master, deinem Podcast für mentale Stärke. Und wir häufen hier eine Folge nach der anderen an. Ich habe letztens mal überlegt, vor der WM haben wir angefangen letztes Jahr und jetzt ist einfach schon Mitte August. Und das Ganze mache ich, weil das bei euch so gut ankommt und das freut mich unglaublich und deswegen nochmal einen großen Dank einfach an euch alle da draußen. Dann würdet ihr das nicht euch anhören, was ich hier Woche für Woche so reinquatsche, dann hätte ich das längst schon wieder in den Boden gestampft. Aber ich sehe, es kommt gut an, ihr nehmt ein paar Sachen mit und das freut mich und dann mache ich das eben auch gerne. Heute mal mit einer Folge, die sich nicht nur um Darts kümmert. Denn ich sage das immer wieder in meinen Coachings oder auch in Vorgesprächen. Alles, was man in dem Mental-Coaching-Bereich lernt, was natürlich gerade für euch auf Darts ausgerichtet ist, kannst du aber auch in allen anderen Belangen nutzen. Im Privatleben, im Berufsleben und so weiter und so fort. Und ich habe ich habe in der vergangenen Woche wieder ein paar, sollte man vielleicht nicht machen, Facebook-Kommentardiskussionen geführt unter verschiedenen Beiträgen von mir und ich sehe ganz häufig ein ähnliches Muster bei diesen Diskussionen und ich gehe da jetzt auch gar nicht, will jetzt gar nicht sagen, dass alle Diskussionen falsch sind. Keiner muss immer nur meine Meinung zum Beispiel haben und manche Diskussionen sind auch wirklich auf einem guten Niveau. Aber ich merke einfach bei vielen ein gleiches Muster und das finde ich einfach super schade, weil man damit, egal ob das jetzt Darts betrifft oder alles andere, ganz oft eine Tür zumacht. Nämlich das Stichwort ist Veränderung. Veränderung soll heute unser Hauptthema sein. Und da möchte ich euch mal als mentalen Moment der Woche nicht diesmal, aber es ist ein mentaler Moment meines Lebens. Den möchte ich euch heute einfach mal erzählen. Ich habe euch im Intro schon erzählt, warum ich mich letztendlich auch für das Thema Mentaltraining so interessiert habe. Wen das nochmal interessiert, hört euch gerne mal das Intro an. Das war auch ein ganz persönlicher Moment von mir. Ich hatte aber nochmal einen ganz anderen mentalen Moment, der mit Veränderung zu tun hatte. Und das ist auch der Grund, wo sich bei mir mein Mindset auch nochmal grundlegend verändert hat. Und deswegen, das ist kein mentaler Moment der Woche, aber ich finde, ein zu guter mentaler Moment, um ihn nicht mit euch zu teilen und in so einer Folge wie jetzt, wo wieder im Profi-Darts nicht so viel zu sehen war, vor allem eben vor Kameras zu sehen war, denke ich, passt das ganz gut. Und zwar bin ich über einen Zufall zu dem Mentaltraining gekommen. Nämlich, ich habe ja, wie viele von euch wissen, glaube ich, eigentlich Sportwissenschaften studiert. Und habe dann nach dem Sportwissenschaftsstudium erstmal eine eigene Tennisschule geführt. Das heißt, schon eigentlich gar nicht in dem Bereich gearbeitet, der vielleicht aus dem Sportstudium rausgekommen wäre. Aber so weit, so gut. Ich bin ja seit Jahr und Tag Tennisspieler gewesen. Deswegen hatte auch meine Trainerausbildung, war das für mich klar. Und ich konnte alle Elemente aus dem Sportstudium da natürlich mit einfließen lassen. Und dann habe ich angefangen, so nach 10 Jahren Tennisschule, auch auf den Hinweis von jemandem von außen, der gesagt hat, so ey, eigentlich bräuchten wir mal was für einen Kopf, weil theoretisch können wir es ja, wir kriegen es nur auf dem Platz nicht umgesetzt. Das war eigentlich so der Anstoß, wo ich gesagt habe, okay, für meine Tennisschule suche ich jetzt etwas, eine Mental-Coaching-Ausbildung. Und die habe ich gemacht und die war so gut, dass ich dann gemerkt habe, eigentlich ist es nicht nur was für meine Tennisschule. Und so weit kennen viele die Geschichte schon. Aber es war dann so, dass ich die Möglichkeit hatte, in Frankfurt oder hinter Frankfurt, genauer gesagt in Hochheim, als Head Coach für Mentales bei der Boris Becker International Tennis Academy anzufangen. Das sollte eine der größten Tennis Academien der Welt werden, in einer Reihe mit der Moratoglu Academy in Nizza und der Rafa Nadal Academy auf Mallorca, und sollte ein riesen Ding werden. Und mir wurde in Aussicht gestellt über den Arbeitsvertrag, dass ich da der Head Coach für den mentalen Bereich bin. Und so habe ich meine Tennisschule aufgegeben, habe mein ganzes Leben in Schweinfurt aufgegeben, bin mit meiner Frau, die mitgezogen hat, ihren Job aufgegeben, haben wir unseren gesamten Lebensmittelpunkt von Schweinfurt nach Wiesbaden verlagert. Wir sind nach Wiesbaden gezogen, weil auch klar war, ich werde als Head Coach der Boris Becker International Tennis Academy erstmal in Wiesbaden einen der größten Tennisvereine betreuen. Was mir nicht klar war, war, dass ich einfach der Tennistrainer dieses Tennisvereins wurde. Das heißt, die Academy hat mich am Ende nicht für den Mentalbereich eingesetzt, sondern einfach als Tennistrainer in diesem Tennisverein. Zugegeben, aus Schweinfurt nach Wiesbaden, von der Größe des Vereins, war das ein Fortschritt, wenn man die Größe des Vereins betrachtet. Aber ich wollte ja gar nicht mehr fest als Tennistrainer arbeiten, denn meine Tennisschule lief gut. Da habe ich mir alles selber aufgebaut und es hätte keinen Grund gegeben, die wegen einem anderen Tennistrainerjob einzustampfen. Und so wuchs in mir die Unzufriedenheit und ich habe immer wieder Gespräche gesucht mit der Geschäftsführung und gefragt, wann werde ich denn als Mentaltrainer eingesetzt? Und dann hieß es, ja, die Academy sei noch nicht groß genug, was man aber von Anfang an theoretisch gewusst hätte. Ich war vielleicht auch zu blauäugig und hätte voraussehen können, dass das vielleicht einfach noch eine Zeit dauert. Hab aber auch gedacht, dass der Baufortschritt viel schneller vorangehen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wurde einfach nicht für das eingesetzt, was in meinem Arbeitsvertrag stand. Und dann kam es so weit, dass mir gesagt wurde, ich würde die Academy stören durch meine Unzufriedenheit und man würde mich nicht über die Probezeit hinaus verlängern. Und das hat gesessen, denn ich habe mein ganzes Leben verlagert, 250 Kilometer weiter weg. Ich war irgendwo anders, bin da noch gar nicht richtig angekommen und auf einmal war klar, nach einem halben Jahr soll hier Schluss sein. Ich bin dann den ganzen zuvor gekommen und habe selber die Kündigung eingereicht, weil ich dann gesagt habe, okay, dann warten wir nicht, bis die Probezeit vorbei ist, sondern beenden das Ganze direkt hier. Ich hatte aber eine Sache in der Hand und das war meine Mental-Coaching-Ausbildung. Und jetzt komme ich zu dem springenden Punkt. Ich würde sagen, der Zeitpunkt, als klar war, dass mit der Boris Becker International Tennis Academy ist gescheitert, war einer meiner Tiefpunkte in meinem Leben, weil ich stand vor, ja, man kann sagen, einem kleinen Trümmerhaufen, weil Wiesbaden ist teuer. Ich hatte auf einmal die feste Einkommensgrundlage nicht mehr. Ich war dort angestellt und auf einmal fällt das Angestelltengehalt weg. Was nun? Meine Frau hat ihren Job aufgegeben. Wir sind von unseren Familien weggezogen. Wir haben alles verändert und es ging in die Hose. Aber auch das war wieder eine Veränderung. Und was sich am Anfang ganz schlecht angefühlt hat, hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt wieder von neu anfange, dann fange ich jetzt damit an, worauf ich jetzt Lust habe und das ist das Mentalcoaching. Und das war damals 2021 die Zeit, wo ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig als Mentaltrainer und ich möchte jetzt den Sportlern im mentalen Bereich helfen. Und rückblickend betrachtet, muss ich sagen, dieser Rausschmiss oder meine Kündigung, je nachdem, was man als erstes nehmen möchte, war das Beste, was mir passieren konnte. Denn ich glaube nicht, dass ich meine laufende und funktionierende Tennisschule in Schweinfurt aufgegeben hätte, um mich als Mentaltrainer selbstständig zu machen. Und wenn ich jetzt überlege, wo ich aber jetzt mit meinem Mentalcoaching stehe, wie viele Leute ich kennengelernt habe, wie froh ich darüber bin, in diesen Darts-Bereich reingekommen zu sein, weil ich so viele tolle Leute da kennengelernt habe, die mich unterstützt haben, die ich unterstützen darf, die mir das Vertrauen schenken, dass ich ihr Spiel idealerweise mit verbessern darf und ihnen Input geben darf, dass ich euch über diesen Podcast mittlerweile mit mentalem Input versorgen darf. Das alles hätte es nicht gegeben, wenn ich noch in Schweinfurt gesessen hätte. Und deswegen muss ich sagen, Veränderung hat immer auch was Gutes. Es ist oft am Anfang schwer. Und es war am Anfang schwer. Es war nicht so leicht. Man stampft nicht diese Selbstständigkeit aus dem Boden und hat auf einmal 100 Kunden, die einen finanziell über Wasser halten. Es war schwer. Man musste viel ackern, viel Akquise betreiben, vor allem am Anfang viel Vertrauensarbeit leisten, vor allem in diesem Bereich, in dem mentalen Bereich, bis die Leute verstehen, okay, der will einen hier nicht abzocken und macht nur bla bla, sondern der hat schon ein bisschen was vielleicht auf dem Kasten und es lohnt sich, dem zuzuhören. Vielen Dank, dass ihr mir immer noch zuhört. Und was meine Message eigentlich aus dieser Geschichte für euch ist und was für mich aus dieser gesamten Geschichte der mentale Moment für mich immer ist, wenn bei mir in meinem Leben wieder Veränderung ansteht, ist: Veränderung muss nichts Schlimmes sein. Wir wehren uns häufig gegen Veränderung, weil es außerhalb unserer Komfortzone ist, weil es Dinge sind, die wir noch nicht wissen, die wir vielleicht noch nicht können, die wir auch nicht kennen. Aber daraus kann das Beste entstehen, was du dir vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erträumt hättest. Und dass ich mittlerweile keine 40 Stunden mehr auf dem Tennisplatz stehe, sondern mit euch allen zusammen arbeiten darf, ist für mich das größte Geschenk, weil das fühlt sich ganz oft für mich nicht nach Arbeit an. Und deswegen möchte ich euch ermutigen dazu, keine Angst vor Veränderung zu haben. Und das schlittert uns direkt in meinen Hauptteil rein. Weil ich habe immer wieder in diesen Diskussionen, die ich ganz am Anfang heute angesprochen habe, gelesen, wenn es gerade, meistens sind es irgendwelche kritischen Kommentare von Übungen, die ich zeige in meinen Reels oder meiner Arbeit gegenüber oder das Dartitis-Programm wäre nur Gequatsche und man hätte schon so viel ausprobiert, da kann eh keiner helfen und erst recht kein Mentaltrainer. Oder es gibt so Kommentare wie, früher hat es auch keine Mentaltrainer gegeben und die haben schon Darts gespielt. Früher wurde geraucht und am Board getrunken und die haben die Pfeile ins Trippelfeld getroffen. Das sind oft die Argumente, die dann kommen. Und ich glaube, dass da einfach eine gewisse Angst vor der Veränderung dahinter steckt. Eine Angst davor, dass sich Darts irgendwie verändern könnte. Man hat, glaube ich, ein bisschen Angst davor, dass das, wofür Darts steht oder wie viele Darts wahrnehmen, sich verändern könnte. Aber ich will euch sagen, das muss nichts Schlimmes sein. Es ist gut, wenn Darts sich verändert bzw. weiterentwickelt. Jede Sportart entwickelt sich weiter. Und wenn sich Darts weiterentwickelt, weil sie mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil es mehr aus der Kneipe vielleicht rausgeht und sich mehr professionalisiert, dann ist das doch nur gut für den Sport, weil es gibt mehr Sponsoren, es gibt mehr Gelder, es gibt mehr Möglichkeiten, mehr Turniere, eine größere Leistungsdichte, mehr Vereine etc. etc. Kinder fangen an, Darts zu spielen. Wenn es ein reiner Kneipensport ist, haben Kinder keinen Zugang zu der Sportart, was die Sportart klein hält. Deswegen habe ich auch gesagt, Luke Littler hat so einen großen Einfluss auf den Dartsport, hat so viel für den Dartsport getan. Nicht vielleicht aktiv nach vorne raus, aber durch seine Präsenz, durch sein Spiel, weil er auf einmal Kinder motiviert hat, mit Dartspielen anzufangen und nicht erst die, die in die Kneipe gehen. Und das, was ich dann immer, wo ich versuche, in den Kommentaren anzusetzen, ist, nur weil etwas so war, muss es ja lange nicht so bleiben. Und nur weil etwas so war und früher so funktioniert hat, heißt es auch nicht, dass es nicht trotzdem noch eine Verbesserung gibt. Tennisspieler waren früher auch schon gut, aber weil sich das Material weiterentwickelt hat, spielen die Spieler heutzutage noch schneller, noch präziser. Fußball hat sich weiterentwickelt, da sind ganze Positionen verschwunden. Gibt es heutzutage, ich bin nicht so im Fußballgame, aber gibt es heutzutage noch ein Libero? Gibt es noch den klassischen Sechser? Und lauter so klare Spielpositionen. Wo sind die ganz klaren Mittelstürmer? Weil sich Sport hat sich weiterentwickelt. Auch da entwickelt sich der Fußball weiter. Und beim Fußball haben wir es jetzt ganz krass bei der WM gesehen, wo die Amis versucht haben, weitere Veränderungen zu bringen mit der Hydration Break, mit der längeren Halbzeitpause im Finale. Und egal, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, es entsteht Veränderung. Und selbst wenn das nicht gut ist mit dem Hydration Break und der längeren Halbzeitpause, dann wurde es ausprobiert, mal gesehen, man hat gesehen, okay, nee, das ist nicht Fußball und kommt wieder zurück zum Alten. Und das ist das, was ich dich auch ermutigen will. Wenn du immer da bleibst, wo du jetzt bist, wirst du nie wissen, ob es auch eine Möglichkeit gibt, noch besser zu werden. Du bist mit einem Dart zufrieden. Super, klasse. Aber was ist, wenn das neue Setup, neuer Flight, der rauskommt, das neue L-Style-Setup, wenn das noch besser ist als dein bisheriges? Was dann? Wenn das noch weniger Bouncer verursacht, weil es vielleicht weicher ist, die Darts sich besser aneinander anschmiegen. Wer vor Luke Littler hat so lange Spitzen gespielt? Auf einmal spielen relativ viele lange Spitzen, weil man merkt, oh krass, man hat ja viel mehr Platz im Trippelfeld. Und ich glaube, Gervin Price war es auch, der hat dann auch längere Spitzen gespielt. Jetzt spielt er, glaube ich, nicht mehr die langen Spitzen, weil er einfach gemerkt hat, habe ich ausprobiert, aber hat nur kurzzeitig vielleicht zu einer Verbesserung geführt. Insgesamt fühle ich mich nicht besser. Also kommt er wieder zurück zum Alten. Deswegen würde der aber, glaube ich, trotzdem nicht sagen, dass das halbe Jahr, wo er es vielleicht probiert hat, total für die Katz war. Sondern so versucht man, Verbesserungen zu finden. Und manchmal findet man sie auch nicht. Manchmal gibt es eine Veränderung und Dinge haben sich nicht verbessert. Und dann habe ich aber immer auch die Möglichkeit, den Schritt wieder zurückzugehen. Und ich möchte dich einfach in der heutigen Folge ermutigen, die Angst vor Veränderung zu verlieren. Und ich möchte, dass du versuchst, Sätze aus deinem Kopf zu verbannen, wie, ich habe das schon immer so gemacht. Ich war schon immer so. Ich bin halt so. Du bist vielleicht jetzt so. Aber wer oder was hindert dich daran, auch mal eine andere Version zu werden? Weißt du mit Sicherheit, dass, wenn du ein paar Dinge verändern wirst, du nicht vielleicht sogar noch eine bessere Version wärst als jetzt? Und wenn nicht, kannst du jederzeit zu der alten Version wieder zurückkommen. Und das gilt auch runtergebrochen auf deinen Dart hier. Wenn du einfach mal in einer sogenannten Off-Season, da wo du nicht so viele Turniere hast, wo du nicht so viele Ligaspiele hast, einfach mal an deinem Setup ein bisschen was ausprobiert. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du rausfindest, das ist es nicht. Aber das ist doch auch eine Erkenntnis. Und wenn ich weiß, dass alles, was ich mache, für mich eine Information ist, und mich am Ende schlauer macht, als ich vorher war, dann finde ich, ist das doch ein ganz guter Deal, auch mal alles Mögliche auszuprobieren. Und seit ich dieses lebensveränderndes Szenario mit Wiesbaden hatte. Seitdem bin ich viel mutiger geworden. Ich war nämlich auch einer, der wollte immer in seinem Safe Place bleiben. Ich habe in Würzburg studiert, weil es 20 Minuten von meinem damaligen Wohnort, von meiner Heimat dabei war und ich mir auf keinen Fall vorstellen konnte, weiter wegzugehen. Ungeachtet dessen, dass meine sportwissenschaftliche Ausbildung in Köln oder in München viel besser gewesen wäre als die in Würzburg. Mittlerweile weiß ich, es ist nicht schlimm, aus der Komfortzone rauszugehen. Es ist nicht schlimm, auch mal was anderes zu machen, weil die schlimmste Information, die bei rauskommen kann, ist, dass ich weiß, so geht's nicht. Okay, und dann mache ich halt den Step wieder zurück und gehe wieder auf mein Altes und dann habe ich aber auch mehr Vertrauen wieder in die Sache. Dann frage ich mich nicht bei meinem Setup, was ich gerade spiele, gibt's eigentlich auch noch was Besseres? Nee, weil ich weiß, ich habe was anderes ausprobiert. Aber das Setup, was ich vorher hatte, war genau das Richtige. Und das gibt mir dann wieder das Vertrauen in mein Setup. Das heißt, ich kann mir darüber auch das Vertrauen holen. Und ich weiß ja nicht, wie du Veränderungen im Darts gegenüberstehst. Ich finde, Darts darf sich noch weiterentwickeln. Ich sehe so viel Potenzial, so viele Möglichkeiten noch, dass Darts sich weiterentwickeln kann, ohne dass es den Dartsport kaputt macht. Das sind nämlich auch die anderen Diskussionen. Damals in Folge 3 oder 4 habe ich die Frage gestellt, ob Alkohol nicht ein Dopingmittel ist. Und ich persönlich finde, Alkohol hat im Dartsport nichts zu suchen. Zumindest auf professioneller Ebene. Und wenn man das irgendwann vielleicht verbietet, dann kommen jetzt ganz viele, die sagen, ja, dann gibt's nicht mehr die tollen Spiele. Weil dann werden sich 50%, 60%, 70% der Profispieler umgucken, die fallen dann erstmal 10 bis 15 Punkte im Average. Ja, vielleicht spielen sie erstmal kurz ein bisschen schwächer, weil sie natürlich auf einmal Nervosität und andere Gefühle spüren. Aber die vergessen ja nicht das Werfen. Der Automatismus des Werfens ist ja nicht weg. Viele von denen trinken ja keinen Alkohol, wenn sie trainieren. Und wenn, dann haben sie ein Alkoholproblem. Das heißt, viele können Dart spielen und nutzen halt den Alkohol vor allem dafür, mit dem Druck, mit der Nervosität im Wettkampf umzugehen, den zu dämpfen. Wenn aber ein Tennisspieler da könnt ihr jetzt sagen, ist eine körperliche Sportart. Nehmen wir einen Bogenschützen, nehmen wir einen Snookerspieler. Der trinkt nicht vor seinem Spiel. Der trinkt nicht vor seinem Schießen. Und der kann auch damit umgehen, mit dem Druck, weil es Möglichkeiten gibt, weil es Möglichkeiten wie zum Beispiel Mentaltraining gibt. Und das ist, glaube ich, die nächste Veränderung, die in meinen Augen Darts auch gehen muss. Und ich glaube, dass sich die Spieler alle darauf einstellen werden. Ich glaube nicht, dass die Spieler einfach verschwinden werden. Die sind deswegen ja nicht doof. Und die verlieren auch nicht den Automatismus des Werfens. Die müssen halt lernen, den auf der Bühne abzurufen. Aber das kann man ja lernen. Und das sind Profis. Die stellen sich um. Im Tennis wurde früher eine Shotclock eingeführt. Es gab schon immer die Regel, nach so und so vielen Sekunden, 25 Sekunden, muss der nächste Punkt beginnen. Ein Novak Djokovic, ein Rafael Nadal haben daraus aber 35 Sekunden häufig gemacht. Weil sie halt sich einfach mehr Zeit gelassen haben. Mit Handtuch, allem drum und dran, Balltopsen, Rituale und so weiter. Und die Schiedsrichter haben das teilweise nicht gemaßregelt. Und dann haben sich die Spieler aufgeregt. Und dann gab es die Shotclock. Eine klare Uhr, wenn nach 25 Sekunden der Ball nicht hochgeworfen wird für den nächsten Punkt, gibt es eine Verwarnung. Bei der zweiten Verwarnung gibt es Punktabzug. Ist Rafael Nadal deswegen schlechter geworden? Ist Novak Djokovic schlechter geworden? Nein, sie sind die zwei besten Spieler, die je Tennis gespielt haben. Mit 24 und 22 Major-Titeln. Warum? Weil sie sich angepasst haben. Rafael Nadal hat halt 4 Handtücher mit auf den Platz genommen. In jede Ecke hat er eins gelegt, damit er kurze Wege hat und dadurch Zeit sparen konnte. Auf einmal hält er die 25 Sekunden ein. Fand er das cool? Nein. Passt er sich an? Ja. Und ich glaube, wenn Darts sich weiterentwickeln will und nicht mehr die Randsportart sein will, was sie jetzt schon eigentlich nicht mehr ist, sie ist die größte wachsende Sportart in Deutschland, ich liebe es, dann ist das für mich der logische Schritt. Da kommen Sponsoren rein, die Millionen mittlerweile reinpulvern und wollen, da frage ich mich dann immer, will ich meine Millionen in eine Sportart reinpulvern, wo Alkohol erlaubt ist, wo ich weiß, dass manche vielleicht auch nicht ganz bei Sinnen, in Anführungszeichen, ich will es gar nicht negativ runterziehen, aber halt nicht bei, oder Alkohol als, wie soll ich sagen, Dopingmittel quasi nutzen, wenn es doch andere Mittel gibt. Und das ist das, was ich dir auch ans Herz legen möchte. Unabhängig davon, ob Alkohol jetzt verboten wird oder nicht, du kannst dich auch verändern. Wenn du das Gefühl hast, du willst nicht mehr Alkohol trinken, so viel Alkohol trinken beim Dartspielen, dann gibt es Mittel und Wege und Möglichkeiten, das zu lernen. Und ich habe einen Kunden, der seit er aufgehört hat, Alkohol zu spielen, 10 bis 15 Punkte besser im Average spielt. Und der Olli, der wird auch mal zu Gast sein in dem Podcast, das habe ich mit ihm schon ausgemacht, und wird mal von seinen Erfahrungen berichten. Dann für ihn war das die beste Entscheidung. Es war eine Veränderung, die er eingegangen ist, und er wurde dadurch besser. Ganz klar ist, Veränderung braucht Zeit. Das ist nicht, ich lasse jetzt Alkohol weg, dann gehe ich ins nächste Turnier und spiele 10 Punkte besser. Das ist es nicht. Veränderung braucht immer Zeit und die musst du dir geben. Aber wenn du das wirklich willst, weil du vielleicht den größeren Sinn dahinter siehst, dann kann aus einer Veränderung so, so viel Gutes entstehen, wenn du das mit 100% durchziehst. Und wie gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es in die Hose geht und dann gehst du halt wieder zurück zum Alten. Du hast nichts verloren, du hast keine Zeit verloren, weil du was dazugelernt hast, weil du schlauer geworden bist. Und das ist am Ende dann auch mein Takeaway der heutigen Folge. Überleg dir doch mal, ob du irgendwo was verändern kannst oder verändern möchtest, verändern willst. Und wenn ich dabei dich unterstützen kann, sehr, sehr gerne. Melde dich bei mir. Es gibt verschiedene Wege, von 1:1 über hin über meine Online-Kurse oder was auch immer. Hypnose. Hypnose hilft dabei bei Rauchentwöhnung. Hypnose hilft deswegen eben auch dabei, eine Datitis-Blockade zu lösen. Hypnose kann auch dabei helfen, Sucht zu bewältigen, zu besiegen. Und wir müssen ja gar nicht bei einer Sucht sein, wenn wir Alkohol zum Dartspielen nutzen. Aber wir können ja sagen, ey, ich möchte trotzdem ohne Alkohol gut Dartspielen können. Und dann kann da zum Beispiel auch Hypnose helfen. Das heißt, ich möchte dich einfach nur ermutigen, überleg mal, ob du irgendwo mal was verändern kannst. Einfach, um eine weitere Information zu kriegen, ob du dadurch vielleicht sogar noch besser wirst, als du vorher warst. Und dafür habe ich einen Satz, den ich die Woche gelesen habe, und der war für mich mindblowing, und den möchte ich zum Abschluss noch mitgeben. Fehler sind nichts anderes als Helfer, nur anders buchstabiert. Lass dir das nochmal durch den Kopf gehen. Fehler sind Helfer, nur anders buchstabiert. Lass das mal sacken und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.
Das war Mental Darts Master, der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius. Postproduktion und Hosting KISTALK Media.